Möchte heute oder ich spreche heute über das Markus-Evangelium und zwar Kapitel 5. Markus Kapitel 5 ab Vers 25. Und ich würde es mal kurz vorlesen. Ah, Halleluja. Genau. Ach so, einschalten. So. Ja, hast du gehört, der Mann der Sünder heilt. Das ist unser Thema heute. Hast du gehört, der Mann der Sünder heilt. Und das Ganze beginnt in Markus 5, Vers 25. Gehen wir zur Seite, können Sie alle lesen. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und all ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war viel mehr schlimmer mit ihr geworden. Und als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Soweit erstmal. Also da war eine Frau, die war 12 Jahre krank mit einem Blutfluss behaftet. Wenn ihr euch da ein bisschen auskennt im Alten Testament, dann wisst ihr, dass wenn jemand mit einem Blutfluss gelitten hat, dass er unrein war. Menschen, die Blutfluss hatten, wenn Frauen Blutfluss hatten, dann waren sie unrein für diese Tage. Und wenn das länger ging, dann war man auch länger unrein. Also ganz schwierige Situation. Ne? Man durfte sich keinen anderen Menschen nahen, man musste sich von allen fernhalten, musste jeden darauf aufmerksam machen, pass auf, komm mir nicht zu nah, ne? Ich bin unrein. Und also schwierige Situation, galt auch für viele andere Dinge, aber hier steht es jetzt halt nun mal in Verbindung mit dieser Frau. Und deswegen jetzt eben darüber. Also es war eine Frau, die war sehr lange schon krank, 12 Jahre. Also sie hat sich lange damit geplagt und hat auch, wie wir im zweiten Vers lesen, also Vers 26, sie hatte vieles erlitten und von vielen Ärzten alle ihre Habe aufgewendet. Ach so, zu dem ersten kann ich, das steht also im 3. Mose 15, wenn das jemand nachlesen will, mit was das bedeutet, Unreinheit und so und wie die Regeln dafür waren, das könnt ihr im 3. Mose 15 nachlesen. Und da heißt es in Vers 31, und ihr sollt die Söhne Israel warnen vor ihrer Unreinheit, damit sie nicht in ihrer Unreinheit sterben, indem sie meine Wohnung, die in ihrer Mitte ist, unrein machen. Also das ging sogar so weit, wenn jemand länger unrein war, dann hatte er sich wirklich fernzuhalten von allen anderen, damit er die anderen nicht unrein macht und die, hier steht sogar, dass sie nicht sterben müssen. Also es ist schon heftig. Ne? Also wenn du unrein bist, dann ist es schon echt ein Problem und du musst es dann auch irgendwie rufen, unrein, unrein, ne? Und so. Also musst du schon von Weitem alle darauf hinweisen, komm mir bloß nicht zu nah, ne? Damit ich dich nicht in Gefahr bringe und so weiter. Ne? Und also sie hatte vieles erlitten, kann man sich vorstellen, ne, wenn die jetzt schon länger seit 12 Jahren das hatte. Und von vielen Ärzten, also die Ärzte früher waren auch nicht so wie die Ärzte heute, das waren eher so ein bisschen, naja, wie so Zauberer und sowas. Da musste man alles Mögliche schlucken, sogar Staub und was weiß ich was, was mit Wasser angemengt rührte, mit irgendwelchen Sprüchen belegt. Und dann musste man das trinken und musste alle möglichen abenteuerlichen Dinge machen und musste dafür auch noch viel Geld bezahlen. Und wir lesen, es hat nichts genutzt. Ne? Und die Ärzte haben auch immer so mit diesem einen Blick, ja, wahrscheinlich hast du ja irgendwas falsch gemacht. Ne? Wenn du sowas hast, dann musst du ja irgendwas in deinem Leben nicht richtig sein. Und sie konnten ihr auf jeden Fall nicht helfen. Also sie hat keinen Nutzen davon gehabt. Und es war vielmehr immer schlimmer mit ihr geworden. Also sie war jetzt arm, alleine, unrein. Und es wurde immer schlimmer. Und dann hat sie von Jesus gehört. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Was hat die Frau gehört? Also wir haben in Oelde oder in Reda-Wiedenbrück oder in Herzebrock von Jesus gehört, wie er ist. Haben wir das gehört, wie er ist? Die Frage, was haben wir von Jesus gehört? Ne? Was hat diese Frau von Jesus gehört, dass sie gekommen ist und hat ihn angerührt? Ich meine, die war unrein. Sie durfte überhaupt nicht in einer Menschenmenge sein. Und wenn wir hören viel von Jesus, ne? Manchmal hören wir ja, früher hat er gesund gemacht, aber heute macht er das nicht mehr. Oder früher, da waren die Apostel, aber heute gibt es die nicht mehr. Und früher war dies und früher war das, aber das ist jetzt heute alles. Haben wir solche Sachen von Jesus gehört? Oder wir müssen erst ein besserer Mensch werden. Oder Jesus heilt auch, aber er heilt vielleicht nur die, die er will. Wir sagen immer, Herr, wenn es dein Wille ist, dann mach das. Und vielleicht ist es nicht sein Wille, dass ich geheilt werde, dass diese Frau geheilt wird. Also was hat sie gehört, was sie bewegt hat, sich durch diese Menschenmenge durchzudringen? Also können nur vermuten, aber ich denke, sie hat einfach gehört, dass es hier einen gibt, einen Rabbi. Jesus wurde ja auch Rabbi genannt, Meister, er war ein Lehrer. Und sie hat gehört, dass es einen gibt, der Sünder annimmt. Da gibt es einen, der hat in der und der Stadt, ich müsste jetzt gucken, habe ich mir nicht notiert, in welcher Stadt, aber der hat an anderen Städten hat er Aussätzige geheilt, hat sie berührt, hat sie angefasst. Er hat eine Tote geheilt und sie ist wieder lebendig geworden. Und das hat sie gehört. Da ist jemand, der kommt zu unreinen Menschen, der kommt zu Sündern, der kommt zu Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, der kommt zu Menschen, die anders aussehen, der kommt zu Menschen, mit denen andere Menschen nichts zu tun haben wollen und macht sie gesund. Also der berührt unreine Menschen, Tote, Aussätzige, macht sie wieder lebendig und gesund und er schaut nicht darauf, was sie getan haben, sondern er hilft ihnen. Er guckt nicht, warum ist diese Frau seit 12 Jahren unrein, was hat sie getan, welchen Fluch hat sie auf sich geladen, sondern er hat eigentlich gar nicht mit ihr gesprochen, weil sie ist von hinten gekommen. Sie ist von hinten gekommen und hat sein Gewand angerührt, weil sie gehört hat, da gibt es einen, der nicht auf meine Krankheit guckt, da gibt es einen, der nicht auf meine Schuld guckt, auf meine Sünde, auf meine Unreinheit, sondern da gibt es einen, der auch die Sünder wiederherstellt, der die Sünder erneuert. Und so mit dieser Haltung ist diese Frau losgegangen. Irgendeiner muss es ihr erzählt haben. Der Römerbrief sagt uns, der Glaube kommt vom Hören. Sie hat es gehört, sie hat gehört, wie andere Menschen erzählt haben, Jesus ist da und Jesus hat die Aussätzigen gesund gemacht. Er hat sie sogar angefasst und sie sind gesund geworden. Er hat ein totes Mädchen, er hat es angefasst und es ist gesund geworden. Und da hat keiner davon gesprochen, also wenn man Tote anfasste, war man unrein. Wer Tote angefasst hat, war unrein. Der musste sich tagelang außerhalb des Jahres oder bis zum Abend, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall war er unrein. Er musste sich waschen und alles komplett und musste dann eine ganze Zeit lang von den anderen sich fernhalten, bis er eben wieder rein war. Und das hat sie gehört. Da gibt es einen, der guckt nicht darauf, ob ich unrein bin, der guckt nicht darauf, was ich getan habe, sondern da ist jemand, der mich heilt. Da ist jemand, dem ich begegnen kann und der mir Heilung schenkt. Also die Frau hat neue Hoffnung bekommen. Und mit dieser Hoffnung ist sie dann losgegangen und hat Jesus von hinten berührt, weil sie hat sich gesagt, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Also sie da hat gewusst in ihrem tiefsten Innern, wenn ich ihm nur nahe bin und ihn irgendwie zu fassen kriege, also sie hatte noch nicht mehr vor ihn kommen müssen, sie musste nicht mit ihm sprechen, sondern sie wollte einfach nur ihn berühren. Und sogleich, als sie ihn berührt hat, vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Ja, was ist hier passiert? Also die Frau hat gehört, da gibt es einen, der macht Kranke gesund, der macht sogar Unreine wieder rein. Und ist hingegangen und hat mit ihrer letzten Kraft sich durch die Menschenmenge gedrückt und hat Jesus berührt, hat ihn angefasst. Und sogleich wurde sie gesund. Sie hat sich wirklich aktiv danach ausgestreckt. Also sie hat kein Wort von Jesus gehabt, sie hat kein... Jesus, wenn du willst, kannst du mich heilen. Oder Jesus fragt, was möchtest du, dass ich dir tue, an anderen Stellen. Sondern sie hat sich aktiv danach ausgestreckt. Also es gibt, wenn wir die Evangelien studieren, gibt es Stellen, wo eben passive Heilung stattfindet, also für die Person passiv. Das heißt, Jesus begegnet der Person und heilt sie oder sagt, was möchtest du, dass ich dir tue. Willst du geheilt sein, ne, und so weiter. Aber in dem Fall war es genau andersrum. Die Frau hat sich aktiv aus dem, was sie gehört hat, heraus oder was sie in der Bibel gelesen hat, ne, kann ja auch eine andere Situation sein, dass du in der Bibel etwas liest und sagst, das, was da steht, das ist das, was der Herr für mich bereithält, und du gehst aktiv hin und berührst Gott in diesem Moment im Lobpreis oder im Gebet oder zu Hause oder wo auch immer du bist oder in der Predigt, irgendetwas spricht zu dir und du sagst, genau, du hörst und du streckst dich aktiv danach aus und berührst Gott, und Gott begegnet deiner Not. Das ist dieses aktive Empfangen, was die Frau hier gemacht hat. Und da kommt es auch nicht darauf an, dass wir erst irgendwas in Ordnung bringen oder so. Die Frau konnte nichts in Ordnung bringen. Die hatte keine Möglichkeit, sich vorher zu reinigen, bevor sie Jesus begegnet. Sie war unrein, sie war krank. Und so sind auch wir manchmal unrein, krank. Wir haben keine Möglichkeit, wir sehen keinen Ausweg, wir sehen keine Chance. Woher auch? Ich meine, wenn wir es besser könnten, würden wir es besser machen, ne? Sage ich immer. Wenn man es besser könnte, würde man es besser machen. Also wir können es nicht besser, ich kann es nicht besser. Ich kann nur Jesus das bringen, was ich habe. Und in dem Moment mich darauf verlassen, dass er mich berührt, dass er, oder dass, wenn ich ihn berühre, dass er Gnade schenkt, dass er Heilung schenkt. Also sie hat sich aktiv danach ausgestreckt. Also sie war wirklich verzweifelt. Und wenn wir verzweifelt sind, es gibt viele Stimmen, die uns manchmal versuchen, davon abzuhalten. Ne? So, ach, du kannst Jesus noch nicht berühren, wie soll das denn gehen? Guck dich doch mal an, wie du aussiehst. Musst du erstmal dein Leben in Ordnung bringen. Heilung ist nicht für dich, Segen ist nicht für dich, bessere Arbeit ist nicht für dich. Und dann denkst du am Ende noch, ja, wahrscheinlich habe ich es auch gar nicht besser verdient. Ne? Es ist wahrscheinlich richtig, dass es mir so geht. Nee, wir sollen uns aktiv danach ausstrecken. Jesus ist der, der heilt. Nimm das, was in der Bibel steht, an und streck dich aktiv danach aus. Berühr ihn. Berühr ihn jeden Tag, so lange, bis du empfangen hast. Berühre ihn einfach jeden Tag neu. Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt, und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam, fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Was ist passiert? Zwei Dinge sind passiert. Zuerst, die Frau ist geheilt worden, sie wurde frei von ihrem Blutfluss, von ihrer Krankheit. Und gleichzeitig hat sich aber noch etwas verändert. Und zwar, Jesus nennt sie Tochter. Jesus nennt sie Tochter. Ihr Glaube an Gott, ihr Glaube an Jesus hat sie in den Stand einer Tochter erhoben. Die Bibel sagt uns, wer glaubt, der wird Sohn Gottes, der wird Tochter Gottes. Und genau das ist hier passiert. Die Frau hat Jesus berührt, sie hat geglaubt, dass er ihr helfen kann, dass er ihr Retter ist, dass er ihre Rettung ist. Das Wort Heilung kann man auch mit Rettung übersetzen. Dass er ihr Retter ist, und sie wurde in den Stand einer Tochter erhoben, in ein Kind Gottes. In dem Moment wurde sie zum Kind Gottes und es diente ihr zur Gerechtigkeit, ne? So wie auch über Abraham gesagt wurde, sein Glaube diente ihm zur Gerechtigkeit. Und so ist es auch hier passiert. Ihr Glaube hat ihr zu ihrer Gerechtigkeit geholfen und sie ging hin in Frieden und war gesund von ihrer Plage. Also wenn du in der Vergangenheit so gelehrt worden bist, dass du erst gut genug sein musst. Also wenn du in der Vergangenheit, wenn Pastoren oder andere Menschen, Eltern, wer auch immer dir gesagt hat, du musst erst besser werden. Oder dass du keine Fehler mehr machen darfst. Oder dass du Fehler, die du schon gemacht hast, dass die dich von Gott und seiner Liebe trennen. Dann musst du das ans Kreuz bringen. Wenn du sowas erlebt hast, dass andere Menschen dir gesagt haben, du bist nicht gut genug für Gott oder du bist nicht gut genug, um Heilung zu empfangen oder um irgendwas zu tun, dann bring das ans Kreuz, weil das ist nicht das, was Jesus über dich sagt. Das ist nicht das, was Gott über uns sagt. Bring sowas ans Kreuz und kehre um davon. Löse dich davon, von jedem Ausspruch, den Ärzte, Lehrer, Eltern, Pastoren, andere leitende Mitarbeiter, andere Gemeindeglieder über dich gemacht haben. Bring sie ans Kreuz und kehre um. Weil Gott sieht das nicht an, sondern Gott heilt dich. Seine Kraft geht von ihm aus, wenn du ihn berührst. Halleluja. Also wir müssen Buße tun von bösen Werken, der Selbstgerechtigkeit oder von toten Werken. Das heißt mehrfach in den Briefen, heißt es mehrfach von toten Werken der Selbstgerechtigkeit oder auch der Selbstverurteilung und der Selbstbestrafung. Wenn wir mal Selbstgerechtigkeit angucken, also Werke der Selbstgerechtigkeit, Werke der Selbstgerechtigkeit sind zum Beispiel als Gemeinde, es gibt auch von der Gemeinde Werke der Selbstgerechtigkeit. Unsere Gemeinde ist besser als die Gemeinde da drüben. Ne? Unsere Gemeinde ist die Gemeinde des vollen Evangeliums. Wenn du hier hinkommst, dann hast du, was du brauchst. Das ist Selbstgerechtigkeit. Das ist vor Gott nicht in Ordnung. Das ist ein Gräuel. Also wir können eine gute Gemeinde sein, ohne Frage, aber die andere kann auch eine gute Gemeinde sein. Auf jeden Fall dürfen wir uns nicht erheben. Also das ist zum Beispiel das, was in Gemeinden oft im Großen stattfindet. Wir sind besser, wir haben den besseren Lobpreis, wir haben das bessere dies, das bessere das, das bessere Programm. Auch das ist alles Selbstgerechtigkeit von Gemeinden, was letztendlich dazu führt, dass, ja, dass die Gemeinde irgendwann stirbt, man kann es nur so sagen. Also auch da muss man aufpassen. Also Selbstgerechtigkeit von Gemeinden gibt es, dann gibt es aber auch unsere Selbstgerechtigkeit im Persönlichen. Und zum Beispiel, ich bin ein besserer Christ oder wenn ich in Sprachen bete, bin ich besser oder weil ich Charismatiker bin, bin ich besser oder weil ich keinen Ungläubigen geheiratet habe, bin ich besser. Ne? Also sowas. Ja. Wir sind besser, weil wir keine Soaps im Fernsehen ansehen oder vielleicht haben wir gar keinen Fernseher. Und wie, du hast noch einen Fernseher? Also wir haben keinen Fernseher mehr. Ja, ne, ihr versteht, was ich meine. Oder heute Morgen habe ich Mist gebaut, da kann ich heute von Gott nichts erwarten. Vielleicht bist du schon mal so aufgewacht oder abends jetzt habe ich dies und jenes getan und jetzt kann ich von Gott nichts mehr erwarten. Aber ich kann dich trösten, Gott ist größer, Gott ist größer. Also unsere eigene Gerechtigkeit, steht bei Jesaja, ist wie ein befleckter Stoff. Sie macht uns unrein vor Gott. Das ist das, was uns heute unrein macht. Wenn wir in Selbstgerechtigkeit leben, dann ist es wie wenn wir überall schmutzige Flecken haben. Und Gott sieht uns dann nicht mehr durch Jesus, sondern er sieht uns mit unseren schmutzigen Flecken hier und da. Und wir müssen das ganz dringend am Kreuz ablegen und uns von Jesus reinigen lassen und bei ihm bleiben. Und nicht uns selbst erheben über andere, selbstgerecht machen. Selbstverurteilung, Selbstbestrafung war der andere Punkt. Jesus kann mich nicht lieben, weil ich in Sünde lebe, deshalb kann ich nicht zum Abendmahl gehen. Das ist so ein klassischer Fall von Selbstbestrafung. Ich schneide mich ab von der Gnade und von der Güte Gottes wegen Dinge, die ich irgendwann getan habe. Und das ist nicht das, was Gott will. Gott kann mich nicht gesund machen, weil ich dies oder das getan habe. Habe ich eine Zeit lang sogar selber geglaubt, dass ich mir verschiedene Sachen einfach selber zuzuschreiben habe. Ne? Man kann über sich selbst Flüche aussprechen, indem man sagt, ja, was bin ich für ein Trottel oder das lerne ich nie und sowas, solche Flüche. Man kann aber auch Flüche in Krankheit über sich selbst aussprechen. Ne? Und so kann man sich dann nachher selbst verurteilen. Oder ich bin bestimmt krank, weil ich nie auf meine Eltern gehört habe oder weil ich immer dies oder das gemacht habe. Man kann sich auf jeden Fall selbst verurteilen. Das ist, oder ich kann mir das nicht verzeihen. Das ist auch so eine Art von Selbstverurteilung. Ich kann mir das nicht verzeihen, was ich da getan habe. War so schlimm. Jesus kann mir das auch nicht verzeihen. Aber ich kann mir das auch nicht verzeihen. Genau, das sind alles diese Punkte, die uns von Jesus trennen, die uns einfach beflecken. Sobald wir anfangen, nicht mehr Jesus als den, der alles für uns getan hat, zu sehen, sondern uns selbst an der Stelle sehen, an der eigentlich Jesus ist, indem wir selber versuchen, gerecht zu sein oder selber versuchen, die Strafe zu tragen, die Jesus schon getragen hat, die Krankheit zu tragen, die Jesus schon getragen hat, die Schmerzen zu tragen, die Jesus schon getragen hat, dann sind wir vor Gott nicht angenehm, dann können wir vor Gott nicht angenehm sein, sondern wir leben dann in einer Haltung, die uns befleckt. Und so kann Gott uns nicht helfen, so kann er nicht das für uns sein und nicht das für uns tun, was er gerne sein möchte, was er gerne tun möchte. Also, letztendlich ist es Sünde. Wenn wir Selbstgerechtigkeit und in Selbstverurteilung und Selbstbestrafung leben, dann ist es Sünde. Aber eine gute Sache ist, dass die Sünde hebt den Glauben nicht auf. Also wenn wir gesündigt haben oder unrein sind wie diese Frau, wenn wir uns befleckt haben, dann hebt unsere Befleckung unseren Glauben nicht auf. Wir können trotzdem glauben, dass Jesus frei macht. Wir sollen glauben, wir müssen glauben, dass wir zu Jesus kommen können und dass er uns davon befreit. Also die Sünde hebt den Glauben nicht auf. Sollen wir deshalb sündigen? Nein. Also Gott hasst die Sünde. Natürlich sollen wir uns von allem, was nicht Gottes Willen entspricht, Gottes Plan entspricht, Gottes Ordnung entspricht, auch entsprechend fernhalten. Also es ist Sünde, Gott hat keine Gemeinschaft mit Sünde. Das heißt aber nicht, dass er den Sünder von sich stößt, sondern das heißt eigentlich, er zieht den Sünder sogar zu sich und sagt, gib mir das alles und lass dich von mir reinigen und dann geh wieder raus und genau, mach weiter. Also aber nicht mit der Sünde. Also wenn wir gesündigt haben, können wir trotzdem im Glauben empfangen. Vergebung, Heilung, Versorgung, so wie diese Frau das empfangen hat. Erneuerung und so weiter. Also Jesus hat die Sünde entmachtet. Jesus hat die Sünde entmachtet. Sie steht nicht mehr zwischen uns und Gott. Wenn wir Sohn Gottes sind, Tochter Gottes sind, dann steht die Sünde nicht mehr zwischen uns und Gott, sondern Jesus hat sie getragen. Und deswegen können wir auch mit Zuversicht zum Thron Gottes kommen. Aber es ist halt wichtig, dass wir das erkennen, wo wir noch in Selbstgerechtigkeit oder in Selbstbestrafung sind oder und das eben auch am Kreuz abgeben. Also Jesus hat die Sünde entmachtet und die Gnade, Erneuerung und so weiter führt uns, unser Leben zu verändern. Die Gnade Gottes ist es, was verändert. Die Gnade Gottes ist es, die uns unterweist, wie wir leben sollen. Es ist nicht noch eine Regel, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, so wie das deutsche Gesetzgebung macht. Ne? Wenn du guckst, nur deutsche Gesetzgebung, es wird ein Gesetz erlassen, dann wird das eine Zeit lang beobachtet, ob das jetzt gut läuft, Straßenverkehrsordnung oder so, und dann wird festgestellt, oh, in den und den Sachen, da hält man sich noch nicht dran, da wird einfach noch eine Regel gemacht und noch ein Gesetz. Und so sind wir auch manchmal, auch in der Kirche, auch in der Gemeinde, dass wir sehen was bei jemandem und dann stellen wir einfach noch ein paar Regeln auf. So, jetzt musst du dich aber da dran halten und da dran halten und da dran halten. Aber Gott ist nicht so, dass er immer neue Regeln aufstellt, sondern Gott ist der, der sagt, meine Regel ist Gnade, Barmherzigkeit. Ich begegne dir in meiner Gnade und die Gnade veranlasst uns, weil wir wissen, dass Gott unsere Fehler nicht heimsucht, wenn wir Kinder und Söhne, Töchter und Söhne Gottes sind, dass er unsere Fehler nicht heimsucht. In dem Moment können wir uns entspannen. Weil wenn du immer nur unter dem Druck bist, dass du keinen Fehler machen darfst, weil Gott deine Fehler sieht und sie dir alle, sag ich mal, anrechnet und du alle büßen musst, dann kommst du niemals in die Entspannung. Dann kommst du niemals da rein, wirklich an die Wurzel zu kommen von deinem Problem, weil du bist ständig damit beschäftigt, keine Fehler zu machen. Oder das irgendwie zu vertuschen, wenn man einen Fehler gemacht hat, irgendwie, dass es keiner sieht oder so. Aber die Gnade ist anders, die Gnade führt uns, unser Leben zu verändern. Da ist jemand, der uns trotz unserer Unvollkommenheit liebt, nämlich Jesus und unser Vater im Himmel. Und der uns annimmt, der uns heilt und zu dem wir kommen können in unserer Not. Also das ist doch der Punkt, dass die Menschen wissen können, wo kann ich hinkommen, wenn ich Not habe. Kann ich in meine Gemeinde kommen, wenn ich Not habe? Kann ich zu meinem Pastor kommen, wenn ich Not habe? Kann ich zu jedem Einzelnen hier, kann ich jeden Einzelnen hier ansprechen, wenn ich Not habe? Oder muss ich gucken, ja, was bist du denn für eine? Was hast du denn gemacht? Sowas hast du gemacht? Du hast einen Fernseher gekauft? Ja, also, ja. Also wo können wir hin in unserer Not? Das Gesetz dagegen? Gesetz dagegen nimmt den Glauben weg. Also die Sünde ist zwar schlecht, Sünde ist nicht gut, trennt von Gott, aber wenn wir Kinder Gottes sind, dann hat Jesus für unsere Sünden bezahlt. Das Gesetz dagegen, also die, wo auch die Selbstgerechtigkeit und Selbstbestrafung und so drunter fällt, das Gesetz nimmt den Glauben weg. Also das Gesetz steht genau gegen den Glauben. Und verleiht der Sünde Kraft. Also wenn wir unter dem Gesetz leben und wenn wir gegen ein Gesetz verstoßen, sind wir sofort am Boden. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Also mir geht das so oder ging das früher so. Zwischenzeitlich habe ich verstanden, was Jesus getan hat oder immer besser verstanden. Genau. Also wenn wir ein Gesetz verstoßen haben, sind wir sofort am Boden und denken, Gott kann uns nicht mehr lieben. Und wenn jetzt eine Krankheit kommt, dann denken wir, das ist die Strafe Gottes und wir haben es natürlich direkt verdient. Ne? Oh, kein Wunder, so wie wir sind. Und wenn man anfangen könnte, indem man das Gesetz hält, dann bräuchte man den Glauben auch nicht. Ne? Also das Glaube und Gesetz geht genau gegeneinander. In dem Moment, wo ich anfange zu denken, wenn ich das Gesetz halte und einfach nur alles richtig mache und dann habe ich auch eine gute Beziehung mit Gott und dann hat Gott mich auch lieb und alles fließt in meinem Leben. Aber dann bräuchten wir den Glauben nicht. Aber Jesus, Gott hat es genauso andersrum eingerichtet. Er hat das Gesetz gegeben und das Gesetz ist auch gut. Also auch die Leute, die Jesus nicht kennen, ne, für die ist ja das Gesetz auch nach wie vor gut. Ne? Weil das Gesetz regelt ganz klar, wie Menschen gut miteinander umgehen sollen. Ne? Ist ja nicht verkehrt. Und dürfen wir auch nicht vergessen. Wie gesagt, für alle, die nicht Kinder Gottes sind, die werden auch nach dem Gesetz gerichtet am Ende. Also von daher ist das Gesetz schon gut. Aber jeder, der versucht danach zu leben, stellt halt eben fest, dass es nicht geht. Und das ist das Problem. Und in dem Moment, wo es nicht geht, muss es eine andere Lösung geben. Und hier kommt wieder der Glaube, weil Gott hat gesagt, wenn du an meinen Sohn glaubst, an Jesus Christus, der hat es alles gemacht, der hat das Gesetz komplett gehalten, hat alles erbracht, was notwendig war und ist damit gestorben und von den Toten auferstanden. Und wenn du an das glaubst, dann bist du damit hineingenommen und bist frei davon, das Gesetz zu halten. Dann sind wir frei, das Gesetz, also dann sind wir frei davon, das Gesetz zu halten. Wir können die Gnade Gottes empfangen. Also durch das Gesetz wird der Glaube nutzlos. Und wenn wir durch eigene Anstrengung Heilung empfangen könnten, wozu bräuchte man dann den Glauben? Ne? Also, aber wir können es einfach nicht, wir schaffen es einfach nicht. Aber wenn wir wissen, dass wir unvollkommen sind, unser Verhalten, unsere Gedanken, unsere Worte, dann haben wir nichts als den Glauben. Dann ist das Einzige, was noch bleibt. Wenn wir endlich anfangen einzusehen, dass wir es nicht können und auch gar nicht können müssen, sondern dass der, der es kann, Jesus ist. Und dass wir einfach sagen, Jesus, du kannst es, du hast es geschafft, du hast alles gemacht. Dann kommen wir in diese Freiheit. Dann kommen wir in diese Freiheit der Kinder Gottes. Das ist noch eine interessante Sache. In 5. Mose, Kapitel 28, da geht es um die ganzen Dinge des Gesetzes. Also da geht es nicht um das Gesetz selbst, aber da geht es um die Folgen für die Menschen, die das Gesetz einhalten oder die das Gesetz nicht einhalten. Da heißt es in 28,1, wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, gehorcht und alle Gebote haltet, die ich euch heute gebe, wird euch der Herr, euer Gott, über alle Völker der Welt setzen. Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, gehorcht, werdet ihr folgendermaßen gesegnet werden. Und dann kommen ganz viele schöne Verse. Nee, so viele sind es gar nicht. Es sind ungefähr 11. In meiner Bibel sind es 11. Ich habe gesehen, in anderen Übersetzungen können es auch 12 oder 13 sein. Also es ist ein bisschen unterschiedlich, die Zählart, aber ist ja egal. Auf jeden Fall sind da ungefähr 11 Verse, wo da drin steht, welche Segnungen uns erwarten, wenn wir die Gebote Gottes einhalten. Nur Problem ist, wir können es halt einfach nicht. Wir schaffen es nicht alleine. Aber die gute Nachricht ist, da gibt es einen Jesus, der hat es alles gemacht. Und wenn ich mit ihm mein Leben lebe, dann kommen die Segnungen doch zu mir. Obwohl ich gar nicht in der Lage bin, sie einzuhalten, kommen sie trotzdem in mein Leben. Und andersrum ist es aber auch so, es gibt ungefähr 53 Verse, was passiert, wenn du die Gebote nicht einhältst. Also ungefähr 5-mal mehr fast. Was alles in dein Leben kommt, wenn du die Gebote nicht einhältst. Wenn du nicht Jesus dein Leben gibst und darauf vertraust, dass er alles getan hat. Ich sage nicht, dass alles in unserem Leben eintrifft, aber wir können bestimmt so einige Dinge erkennen. Also Flüche wie du wirst keinen Erfolg bei deiner Arbeit haben, dich treffen seltsame und seltene Krankheiten und überhaupt Krankheiten, in allem Mangel haben. Also wenn irgendwie, es gibt so Leute, denen zerrinnt alles, die haben nie genug. Also ich lerne immer wieder Leute kennen, da wundert man sich nur. Die haben irgendwie nie genug und alles, was sie anfassen, geht kaputt oder ist irgendwie ja, ganz seltsam. Oder auch in Beziehungen, immer wieder die gleichen schlechten Beziehungen, sowas. Ne? Das sieht man immer wieder, seltsame Krankheiten. Wenn du sagst, oh, ich habe eine Krankheit, die hat sonst keine. Also irgendwie wieder so unerforschte Dinge, eine ganz seltene Krankheit und ich habe die jetzt. Dann überlege, ob es daran liegen kann, dass wir noch irgendwo nicht in der Gnade Gottes leben, nicht im Glauben, sondern in der Selbstgerechtigkeit. Nichts gelingt, wo er hingeht. Und im letzten Vers, jetzt wird es ganz spannend, im letzten Vers von allen, am Ende heißt es 5. Mose 68, 5. Mose 28, Vers 68, so. Und der Herr wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückkehren lassen, auf dem Weg, von dem ich dir gesagt habe, du sollst sie nie mehr wiedersehen. Und ihr werdet euch dort euren Feinden als Sklaven und als Sklavinnen zum Kauf anbieten, aber es wird kein Käufer da sein. Das heißt, wie tief sind wir gesunken? Ich glaube, es ist die tiefste Form von Erniedrigung, oder wenn du weißt keinen Ausweg mehr. Alles ist Krankheit, was ich vorhin gesagt habe. Krankheit, kein Erfolg, Mangel, überall, wo ihr hingeht. Und du flüchtest noch irgendwo hin, hier in dem Fall nach Ägypten, und sagst, ich weiß keinen Ausweg mehr. Mir bleibt nur noch, mich als Sklave anzubieten. Als Sklave irgendjemanden zum Kauf, als Knecht irgendjemanden zum Kauf anzubieten. Wie verzweifelt kann man sein, ne? Wie verzweifelt kann man sein, dass man sich selbst verkaufen muss? Und ich meine, tiefer kann man nicht sinken in seinem Wert und in seiner Würde. Und jetzt stehst du auf dem Sklavenmarkt und es ist Abend und die anderen packen schon alle ihren Laden ein, ne? Die anderen machen schon ihren Markt zu und du stehst da immer noch auf deinem Stand und es kommt kein Käufer mehr, der dich haben will. Alle, die mal in der Schule Fußball gespielt haben und bei den Letzten gestanden haben. Und noch viel schlimmer. Und noch viel schlimmer. Ich war auch immer bei den Letzten beim Fußball. Ich war nicht besonders Fußball. Fühlt sich nicht gut an. Aber ich denke mir, das hier ist noch richtig der Hammer. So wie die Frau, ne? 12 Jahre krank, nichts mehr. Ganze Geld an die Ärzte, völlig pleite, keine Hoffnung mehr. Und dann musst du immer noch rufen, unrein, unrein, wenn dir einer begegnet. Komm mir bloß nicht zu nahe, unrein. Oh, ja. Also, du bist der Letzte, der da steht. Alle anderen haben schon eingepackt, es wird schon dunkel, Sonne geht unter und es ist kein Käufer da. Aber dann kommt doch noch jemand, weil es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Dann kommt Jesus, dann kommt Jesus, wenn du da stehst und sagst, ich kaufe dich frei. Ich kaufe dich frei von diesem Fluch, ich kaufe dich frei von dieser Krankheit, ich kaufe dich frei von allem. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also wenn du keine Hoffnung mehr hast, da ist jemand, der neue Hoffnung bringt, und zwar Jesus. Jesus ist gekommen und hat dich losgekauft von diesem Sklavenmarkt in Ägypten. Am tiefsten Punkt deines Lebens kommt Jesus und kauft dich frei. Also Christus hat das Gesetz vollendet. Er hat diesen Fluch, der auf unserem Leben liegt, hat er auf sich genommen, damit wir da rauskommen. Also wir brauchen nicht mehr unter den Fluchwörtern zu suchen. Ich meine, das kann mal ganz gut sein zur Orientierung, weil wenn man krank ist, dann liegt es nicht, weil Gott einen nicht heilen will oder so, sondern weil man vielleicht noch nicht diesen aktiven Schritt gemacht hat oder weil wir einfach noch nicht die Erkenntnis darüber haben, wo wir noch in Selbstgerechtigkeit und in Selbstanklage und so weiter leben oder wo wir uns selbst bestrafen mit unserer Krankheit. Aber Jesus hat uns freigekauft. Jesus ist der, der am Kreuz alles bezahlt hat und alles erfüllt hat und mit in seinen Tod genommen hat. Und dadurch hat das Gesetz keine Macht mehr über uns. Das Gesetz hat keine Macht mehr über dich und über mich. Damit haben auch die Flüche keine Macht mehr über uns. Die Flüche haben keine Macht mehr über uns. Und Christus hat den Sieg davongetragen. Und wir werden mit ihm im Triumphzug umhergeführt, sagt uns die Bibel. 2. Korinther steht, dass wir mit Christus im Triumphzug umhergeführt werden. Und gar nicht, weil wir den Sieg errungen haben, sondern weil er den Sieg errungen hat. Und er nimmt uns mit in seinen Sieg. Wir sind mit Jesus mitgenommen. Also nicht wir kämpfen. Wir haben es heute Morgen schon gehört. Jesus kämpft für uns. Gott kämpft für uns. Gott ist der, der für uns kämpft. Und wir schließen uns Jesus an. Wir werden mit ihm im Triumphzug herumgeführt. Und Christus hat den Sieg davongetragen. Und er hat uns losgekauft von Sklaven der Sünde zu Sklaven der Gerechtigkeit. Und jetzt ist Jesus unser Herr, nachdem er uns losgekauft hat, ist Jesus unser Herr und Gott unser Vater. Jesus ist Herr und Gott ist Vater. Und Jesus hat uns zu Gottes himmlischen Familienmitgliedern gemacht. So sind wir alle Brüder und Schwestern, die wir Jesus als unseren Herrn und Retter haben. Sollten wir nie vergessen, dass wir alle Brüder und Schwestern sind, auch wenn wir manchmal so ein bisschen, es gibt auch mal Streit zwischen Geschwistern, ich weiß. Aber wir sollten nie vergessen, dass Jesus unser Herr ist, dass er uns freigekauft hat und dass er möchte, dass wir in Frieden zusammenleben und dass wir uns gegenseitig achten und nicht, dass wir uns gegenseitig zerfleischen. Also der Fluch gilt nicht mehr für Kinder Gottes, sondern wir sind eingetreten in den Segen, den Gott jedem verheißen hat, der glaubt. Das ist dieser Segen Abrahams, ne? Der Segen, der durch Abraham zu den Völkern gekommen ist. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. Und zu allen Völkern, das Wort alle bedeutet alle. Also das Wort alle hat wirklich die allumfassende Bedeutung von alle. Und alle, das sind wir hier und auch alle anderen, die Jesus als ihren Retter angenommen haben. Und so empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben, wie Gott es versprochen hat. Also der Fluch gilt nicht mehr für Kinder Gottes, sondern wir sind eingetreten in Segen, den Gott jeden verheißen hat. Ja, und zum Abschluss, also Gott, Kolosser 1, Vers 14, Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Also wenn du noch irgendwie Zweifel hast, hier steht es nochmal, Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Auch wieder alle, ne? Nicht nur ein bisschen, nicht ein Teil, sondern alle Schuld, weil Gott größer ist als unsere Schuld. Seine Gnade ist größer als unsere Schuld. Und Apostelgeschichte 13 fand ich schön, das steht, Brüder, hört mir zu, ihr Brüder und Schwestern, hört mir zu. In diesem Mann, Jesus, findet ihr Vergebung für eure Sünden. In diesem Mann, Jesus, findet ihr Vergebung für eure Sünden. Und wer an ihn glaubt, wird von aller Schuld frei und vor Gott gerecht gesprochen, wie es das jüdische Gesetz nie vermochte. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Ja, das Gesetz kann uns einfach nicht frei machen. Das Gesetz, wir haben es hier nochmal gelesen, wie es das jüdische Gesetz nie vermochte. Wenn wir solange wir anfangen oder immer noch dabei sind, uns irgendwie vor Gott besser zu machen, kann es nicht funktionieren. Wenn wir sagen, Gott, du bist der, der alles kann. Ich bin der, der nichts kann und du bist der, der alles kann. Und ich bin mit Christus in dir, da bin ich auch der, der alles kann, weil du alles kannst. Nicht mehr, weil ich muss, sondern weil du kannst. Und das ist, Halleluja, das ist befreiend. Das macht unser Leben besser, ruhiger, glücklicher, angenehmer. Wir müssen nicht mehr für uns selber streiten, nicht mehr für uns selber alles erledigen, sondern wir können in die Ruhe Gottes eingehen und aus dieser Ruhe heraus unser Leben leben, unsere Sachen bei der Arbeit, unsere Herausforderungen angehen, sagen, Herr, ich weiß es nicht, aber du kannst es. Ich weiß nicht, du bist der Handwerker und du bist der Geschäftsmann und du bist der weiß, wie es geht. Amen.